zu Gast hier im Studio Mario Gotterbaum und Thilo Brunk, beide vom Master für Literatur und Kulturtheorie. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Morgen zusammen.
Ihr habt im Rahmen dieses Studiengangs eine Ausstellung ins Leben gerufen, konzipiert, gestaltet. Sie heißt Die vergessene Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink. Wie kam es dazu, Thilo? Du als Studierender machst eine eigene Ausstellung.
Ja, das war natürlich kam aus einem Interesse heraus an ihrer Person. Da war, also ich, am Anfang dieses Projektes stand eigentlich unsere Mitstudierende Coretta Bonizel, die ein Rhetorikseminar absolviert hat, hier bei Dietmar Till, also dem Professor für Rhetorik hier an der Uni Tübingen. Und sie hat dort eine Arbeit über rhetorische Reden der NS-Zeit, also des Nationalsozialismus, geschrieben und wollte sich eben nicht schon wieder mit den üblichen verdächtigen Herren beschäftigen, also nicht Hitler, nicht Goebbels, und hat eben nach einer Frau gesucht, die sich auch ja im negativen Sinne dann natürlich engagiert hat und Reden gehalten hat. Und da ist sie eben über die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink gestolpert und hat sich dann eben im Rahmen dieser Arbeit dann auch mit der Biografie auseinandergesetzt. Und ihr ist aufgefallen, dass ihr der Name überhaupt nichts sagt und sie eigentlich von der Funktion her doch relativ wichtig war, also weil sie doch schlussendlich für 50% der weiblichen Bevölkerung, also eben zuständig war, für 50% der Gesamtbevölkerung zuständig war und der Name ihr noch nie über den Weg gelaufen ist. Und so ist sie dann an uns herangetreten, an uns drei andere Studierende, ob wir nicht Interesse hätten, eben sie als jetzt auch biografisch eben vielleicht mal aufzuarbeiten in einer Ausstellung und mal wieder näher zu bringen an ein Publikum, was sich eben noch nicht, also was mit ihrer Person überhaupt nicht vertraut ist.
Wie seid ihr da vorgegangen dann? Also erstmal stieß es auf Interesse, ja?
Ja, absolut. Also grundsätzlich war erstmal der Name, also war völlig unbekannt, also ich hatte den vorher nie gehört. Und dann so ein Titel Reichsfrauenführerin, klingt ja schon beeindruckend. Und da fragt man sich natürlich, habe ich in der Schule nicht aufgepasst? Aber tatsächlich, also er ist mir einfach noch nie untergekommen. Und wir haben auch rumgefragt, auch in Verwandtenkreisen. Und ich glaube, eine von 6 Personen, die ich gefragt habe, hat mal gehört von dieser Persönlichkeit. Aber es ist also eine völlig unbekannte Führungsperson im Dritten Reich heutzutage. Also die älteren Semester dann wiederum, die kannten sie natürlich noch. Aber da kam dieses Interesse her, ja, wir kennen sie nicht, sie hatte aber eine wirklich beeindruckende Funktion und sie war eine Frau, das war natürlich dann auch der große Aufhänger, also das ist, eine Frau im Dritten Reich, die wirklich auch verantwortlich war für viele, nicht der grausamen Verbrechen, aber eben für die Politik der Zeit, für die sie auch hinterher auch teilweise eben zur Verantwortung gezogen worden ist, und das war eben eigentlich der große Aufhänger für unser Interesse. Also einmal eine Persönlichkeit, von der wir nichts wussten, und eben eine Frau in dieser Zeit, dass wir sie aufgreifen wollten in einer Ausstellung.
Und von Anfang an stand die Ausstellung am Ende als Ziel?
Ja, also das war quasi die Idee, also sie tatsächlich in einer Ausstellung, in einer geschichtlichen Ausstellung sie an ihre Person heranführen zu wollen. Das war von Anfang an das Ziel. Das war eben, das lag uns irgendwie nahe, dass das hier im Rahmen von Tübingen, weil sie eben auch in Bebenhausen gelebt hat für lange Zeit, darum kommen wir bestimmt später noch drauf, ein lokales Interesse hat, und wir eben dann dachten, ja, dann ist es auch gut, das hier lokal als Ausstellung zu präsentieren.
Wie seid ihr da vorgegangen dann?
Ja, also zunächst einmal haben wir uns natürlich abgesprochen mit Herr Gotterbaum, dass das als Projekt überhaupt für die Uni möglich ist, also ein Geschichtsprojekt in einem Kulturstudiengang, aber dank der Ausstellung war das natürlich kein Problem, oder?
Also das war von Anfang an, ist eigentlich dieses Projekt, muss man sagen, so beispielhaft für das, was wir uns im Studiengang in der Koordination des Masters unter einem Projekt vorstellen. Nicht Herr Brunk als Literaturwissenschaftler, dann Frau Bonizel auch Literaturwissenschaftlerin, aber auch mit Rhetorik. Das Ganze ist ja dann auch initiiert sozusagen aus einem Rhetorikseminar heraus. Und dann eben zu sehen, es ist ein Projekt, das letztlich auch die Kapazitäten einer Person übersteigt, nicht? Also Frau Bonisel hatte Kooperationspartner benötigt, da können wir dann und diese ganze Vorgeschichte dann nicht, also Kooperationspartner zu suchen, das ging dann via Rundmail über die Koordination, dann überlegen, ja, wie ist es realisierbar, nicht? Die Ausstellungsidee, die glaube ich, die haben sich relativ früh schon festgelegt als Ziel.
Genau, ja.
Einfach, dass man also, das ist dann sozusagen die Idee, das, was einen in der Universität interessiert und beschäftigt, dass man das auch ein bisschen an die Öffentlichkeit trägt. Dass man zeigt, wir drehen uns nicht nur in einem, sagen wir mal, wissenschaftlichen Kosmos, sondern das, was einen bewegt, was man forscht, ist auch gesellschaftlich relevant, stößt auf Interesse und diesen Weg dann zu gehen, das ist hier also vorbildlich umgesetzt. Dass es mal das Hudhaus sein würde, das war natürlich nicht absehbar. Aber wie konkret war dann eure Suche, wie habt ihr das dann umgesetzt?
Es war natürlich schon eine größere Suche. Wir haben natürlich uns umgehört, wo wir überhaupt so eine Ausstellung, ja, konzipieren und auch die Räume zur Verfügung gestellt bekommen. Da haben wir uns zunächst an die Uni erstmal gewandt als ersten Partner, als Ideenpartner und das war aber schwierig, in der Uni tatsächlich einen passenden Raum zu finden, also auch von der Größe her. Wenn dann wären, sind es eher so kleinere Ausstellungsflächen, wie zum Beispiel in der Universitätsbibliothek, wo dann dieser Gang oder sowas im Bonatzbau zur Verfügung steht. Und das gefiel uns nicht, deswegen, also es passte nicht ins Konzept und deswegen haben wir dann weiter gesucht und haben eben auch im Sudhaus angefragt und das war dann eben der Herr Sedelmeier hier aus dem Sudhaus, der da sich dann, wie er gesagt hat, bei Google in das Thema reingeklickt hat einmal und sehr schnell zu dem Ergebnis kam, dass es ein Ausstellungskonzept, das er sehr gerne hier im Sudhaus haben will. Und hat uns da dann gleich einen Slot angeboten, den er jetzt an Anfang dieses Jahres eben freigemacht hat.
Und dann war der Termindruck auch da, bis dahin fertig zu werden?
Ja, genau. Also es war eigentlich eine gute Motivationshilfe, dass man sich dann gleich heransetzt an die Arbeit, die Konzeption voranzubringen, dann eben die Sponsorensuche gleich zu beginnen. Sobald der Raum feststand, war eigentlich alles andere, konnte dann losgetreten werden. Das ging dann Schritt für Schritt dann relativ schnell.
Also wenn ich überlege, ich glaube, es ist ein gutes Jahr jetzt, oder? Oder knappes Jahr?
Frühjahr
2017, erinnere ich mich noch, da saß sie dann in der Sprechstunde mit der Idee. Das heißt, erstmal, gut, Frau Bonisel, die kam noch früher. Die hat bei Dietmar Till dieses Rhetorikseminar zur Propaganda im Dritten Reich besucht. Muss schon ein gutes Jahr her gewesen sein. Die kam dann mal bei uns im Studiengang. Wir haben jedes Jahr oder jedes Semester machen eine Semestereröffnung, wo wir dann einladen. Ich weiß nicht, Thilo, ob du auch dabei warst bei der Semestereröffnung dann, weil da hat dann Frau Bonisel dann schon ihre Idee mal vorgestellt. Sie hat ein Seminar gemacht, sie hat diese Gertrud Scholz-Klink entdeckt und der lokale Bezug ist da. Es bietet sich an, da was rauszumachen. Und hat dann uns in der Koordination und auch die anderen Studenten dann Kommilitonen, Kommilitoninnen gefragt, was halten wir von der Idee? Dann haben wir sie gleich bestärkt. Und dann ist sie auf die Suche gegangen nach Mitstreitern. Das muss dann im Frühjahr.
Ich glaube, ja, Februar muss das gewesen sein.
Vor gutem Jahr gewesen sein. Und da sieht man, wie lange das braucht. Ne? So eine Idee muss reifen, muss dann umgesetzt werden. Und dann ich denke mal so im Sommer dann, haben sie sich dran gemacht, diese Texttafeln zu formulieren, genau. Da die Recherche zu machen. Ne? Erstmal dann, sie mussten da wirklich auch historische Recherche betreiben.
Ja, natürlich. Das war am Anfang der größte Brocken eigentlich, sich da richtig in dieses Thema reinzuarbeiten. Es gibt Gott sei Dank inzwischen zwei große Dissertationen über Gertrud Scholz-Klink, sie ist in den 90er, Anfang 2000er Jahren wiederentdeckt worden, auch von der neueren Geschichtsschreibung, jetzt neuere Geschichtsforschung. Grundsätzlich eben dieses Frauenthema, also Frauen als nicht nur als Opfer, sondern eben auch als Täterinnen, ist erst spät wiederentdeckt worden und da ist sie eben eine der tragenden Protagonistinnen. Und das war natürlich schon Aufwand, sich reinzuarbeiten, aber das war auch die Mischung unseres vierköpfigen Teams war da recht gut aufgestellt. Wir hatten zwei Mitstreiterinnen, die eben einen Bachelor der Geschichte hatten, eben und da zusätzlich eben unsere Germanistik-Studiengänge, die wir hinter uns hatten. Also war es eben vom Reinlesen in die Texte, vom Aufarbeiten dieses historischen Hintergrunds, also eine naheliegende Arbeit, die uns auch viel Spaß gemacht hat dann zu der Zeit dann schon.
Gab es da verschiedene Ansätze dann von den verschiedenen Fachrichtungen an die Sache ranzugehen? Erinnerst du dich da an eure quasi Teamarbeit dann?
Das war eigentlich relativ einhellig. Es war relativ schnell klar, eben es sollte dieser so ein bisschen dieses Feminismus reinbringen in die Geschichtsschreibung. Das war relativ bald, waren wir alle mit einverstanden. Und dann eben die Rhetorik, die dahinter ist, also so ein bisschen zu schauen, welche Reden hat sie gehalten, wie hat sie sich selbst ausgedrückt. Das war ein wesentlicher Punkt und eben dann für uns dann auch in der Weiterführung, wie können wir das dann weiter verarbeiten für eine Ausstellung, wie können wir das als in einer richtigen Tongebung in einer Ausstellung wiedergeben, ohne dass wir, die wir aus also einem wissenschaftlichen Hintergrund jetzt kommen, nicht zu sehr in so einem universitären Blasenbereich verorten. So.
Also man sieht hier, Entschuldigung, wenn ich dazwischen mich schalten darf, man sieht eigentlich sehr schön, wie eine studentische Gruppe aus unterschiedlichen Fachrichtungen in diesem Masterstudiengang dann zusammen etwas realisiert hat. Und wenn jetzt Frau Bonissell nicht ein Seminar in der Rhetorik besucht hätte, wenn es jetzt nicht Mitstreiterinnen und Mitstreiter gegeben hätte, die auch den geschichtlichen, historischen Hintergrund haben, dann wäre das in der Form so nicht realisierbar gewesen. Und das ist eigentlich das Schöne bei uns im Studiengang, dass mit unterschiedlichen Hintergründen aus den geisteswissenschaftlichen Fächern Studierende dann auch gemeinsam eben Projekte umsetzen können. Und das ist hier wirklich, wirklich toll gelungen.
Braucht man auch ein bisschen Glück?
Ja, natürlich. Also allein, dass eben vier Personen, die sich vorher nicht kannten, sich zusammensetzen und irgendwie so ein Projekt verwirklichen können, ohne dass das dann in Streit ausartet oder eben an irgendeinem Punkt nicht funktioniert, jemand aussteigt und so weiter. Das hat wirklich, natürlich, das war großes Glück, dass das alles zusammengepasst hat, aber es hat wirklich wunderbar zusammengepasst. Also nicht, dass wir uns immer einig waren, aber es war meistens interessanterweise so, dass wir immer zwei auf der einen und zwei auf der anderen Seite haben und das heißt, das wurde in einem relativ gerechten Rahmen dann ausdiskutiert und so kamen dann immer relativ gute Lösungen am Ende zustande.
Hat sich das dann so auf die Fächer, die Parteilichkeit verteilt oder war das auch mal unterschiedlich?
Ja. Also tatsächlich die beiden Geschichtlerinnen, also Franziska Dietz und Melissa Scheich, und die waren meistens der einen Meinung und ich und Coretta Bonizell auf der anderen Seite, aber ohne dass das jetzt schwerwiegende Folgen hatte, aber das war eine interessante Beobachtung. Ich weiß nicht, ob das an den Studiengängen lag, vielleicht war es auch einfach eine Geschmackssache, die sich da herauskristallisiert hat, aber wie gesagt, wir haben es immer gut lösen können und vermutlich auch war das auch ein Schub, dadurch, dass nicht alle einer Meinung waren, sondern man daraus eben dann schöpferisches Potenzial ein bisschen herausholen konnte.
Kannst du ein Beispiel geben dafür, wo ihr mal Differenzen hattet?
Ja, also was am nächsten liegt jetzt, ist eigentlich, wie wir die Ausstellung hier aufgebaut haben dann und wie es dann, also die Texte an sich, das war, da haben wir sowieso alle zusammen mit dran gewirkt. Das ist schwierig da zu sagen, wer jetzt da jetzt einer Meinung war, aber wie sollte es am Ende dann hier im Raum im Sudhaus aussehen. Das war dann tatsächlich so ein, bauen wir das in die Mitte des Raumes oder machen wir einen Rundgang drumherum. Also auch so ein bisschen so die Museumspädagogik, die da hineinspielt. Das war natürlich schon, also jetzt kein großer Streitpunkt, aber schon, wo es immer ein Hin und Her gab. Und schlussendlich haben wir uns dann so ein bisschen für beides entschieden dann auch, also dass wir einen Rundgang hatten, aber eben auch Elemente in den Außenbereich dieses Raumes, also den ganzen Raum versucht haben zu nutzen. Das war ja so ein Streitpunkt, der sich dann aber auch wieder relativ kreativ hat lösen lassen.
Wie aufwendig war das denn insgesamt? Kann man das, wenn ihr jetzt ein Jahr lang dran gearbeitet habt und jede Woche da Energie reingesteckt habt, oder?
Ja, der größte Aufwand war vielleicht, wir sind ja alle Studenten und auch nebenbei berufstätig gewesen natürlich noch, Also die Terminfindung eigentlich. Gott sei Dank gibt es inzwischen ja viele digitale Möglichkeiten, also sowas wie Google Documents oder sowas, wo man dann als Studenten gemeinsam, oder was heißt als Studenten, insgesamt gemeinsam an Projekten arbeiten kann, gerade im Textbereich. Allerdings muss man sich natürlich auch noch koordinieren, also persönlich sich treffen, regelmäßig. Und das war tatsächlich ein schwieriger Punkt, da immer irgendwie Termine zu finden und dann auch in der Absprache mit den Koordinatoren, dass da irgendwie möglichst alle gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht irgendwie einer dann das Kommando quasi übernimmt und dann gegen die Gruppe irgendwie einfach schon etwas entscheidet, was nicht im Konsens steht, so.
Wo habt ihr Hilfe bekommen, wenn es eben auch darum ging, Museumspädagogik, solche Sachen? Habt ihr euch das alles selber dann angeeignet?
Ja, wir haben natürlich Tipps bekommen, also einmal von Gott erbarm und von den anderen, also Studien, also dann wäre es einmal Herr Braungart, der uns da regelmäßig unterstützt hat mit Tipps, aber auch Herr Till, der da sehr aktiv beteiligt war, obwohl er eigentlich von einem anderen Seminar kommt. Das war eine wirklich sehr positiv überrascht. Er hat dann auch sich als Rhetorikprofessor angeboten, unsere Texte dann noch einmal zu überarbeiten, dass das auch, ja, dass da jetzt keine gravierenden Fehler oder dass in diesem historisch ja doch auch schwierigen Thema nicht immer nicht irgendwas einschleicht, dass dann Formulierung vielleicht am Ende ungeschickt herüberkommen könnte. So.
Ihr habt zwei Doktorarbeiten gehabt und noch diverse andere Quellen wahrscheinlich daraus, da ist ja ganz viel Filtern dann angesagt auch, ne? Auf welche Inhalte, welche Schwerpunkte konzentriert man sich bei dem Wust an Daten auch? Wie habt ihr das gemanagt?
Naja, das war aufwendig, aber es war halt eine Art Arbeit, die wir gewohnt sind aus dem Studium auch einfach. Also große, oft auch theoretisch angelegte Texte herunterbrechen auf das Basale, auf das, was wirklich wichtig ist. Das ist quasi die Ausbildung, die wir Gott sei Dank ja schon hinter uns hatten und gerade mit dem schon abgelegten Bachelor, wo wir dann im Master drauf zurückgreifen konnten. Es war halt eine Arbeit, dass man erstmal am Anfang der Arbeit stand, dieses Festlegen des Themas, worauf wollen wir uns eigentlich spezialisieren. Es gibt natürlich viel mehr, was wir hätten machen können. Das ist angeschlossen an Gertrud Scholz-Klink ist ja auch der gesamte Bereich der Frauenpolitik im Nationalsozialismus, musste man sich eben einschränken, war aber relativ gut möglich, indem wir eben diese bestimmten Kernbereiche, die sind wirklich wichtig und die haben wir dann eben rausgefiltert, so aus diesen ganzen Arbeiten, und das war am Ende trotzdem noch viel zu viel Text dann. Und ich glaube auch, insgesamt könnte man sagen, dass die Ausstellung relativ textlastig geworden ist, aber vielleicht ist es auch gerade in Tübingen der richtige Ort dafür, dass man auch sagen kann, man hat den Anspruch, dass ein bisschen mehr an Leselust bei den Zuschauern, bei den Gästen hier bei der Ausstellung da ist, dass man das auch mal machen kann. So.
Also da konntet ihr euch nicht weiter zu weiteren Kürzungen durchringen dann?
Also zwangsläufig gab es natürlich schon welche, aber schlussendlich war es, also für ein Verhältnis würde ich sagen, jetzt zu einem, wenn man in ein Museum hier geht, sind die Texte vermutlich noch mal ein bisschen kürzer, aber wie gesagt, ich denke auch dem Thema angemessen und der Menge an Informationen, die wir doch versucht haben, da unterzubringen, war das das Maximum an Kürzungen, was wir haben unterbringen können. So.
Man muss natürlich auch sagen, der finanzielle Rahmen ist natürlich bei so einem studentischen Projekt natürlich auch nicht unendlich. Und das heißt jetzt, was man gewohnt ist von Großausstellungen, meinetwegen in einem Literaturarchiv in Marbach oder sonst wo, das sind natürlich Budgets 40, 50, mehr 100.000 Euro. Das ist in einem studentischen Projekt natürlich nicht möglich. Das heißt, aufwendige Installationen, zu aufwendig, waren einfach auch nicht realisierbar. Wobei wir müssen dankbar sein den Sponsoren, die sollten wir an dieser Stelle auch erwähnen. Die Projekte im Studiengang werden immer wieder von den Tübinger Institutionen, ob das dann die Sparkasse ist oder der Unibund, die Freunde der Universität, unterstützt. Wen haben Sie sonst noch gewinnen können?
Die Stadt Tübingen selbst hat uns tatsächlich auch unterstützt. Das ist also der Kulturetat hat da auch beigetragen. Das war wirklich sehr hilfreich und waren auch sehr offen für so ein Projekt, muss man wirklich sagen. Toll.
Und dann an dieser Stelle sollte man auch natürlich einen Dank an das Musée d'Alsace-Moselle in Schirmeck sollten wir auch noch richten. Die haben also die großen Exponate, also gerade jetzt nicht die Texttafeln, sondern die Drucke auf Stoff dann auch kostenlos, so viel ist meine Information, genau, zur Verfügung gestellt. Denn im Elsass ist schon länger, es ist ein Politikum, die Rolle der Elsässerinnen, die zwangsverpflichtet wurden während des Dritten Reichs und im Reichsarbeitsdienst, Kriegshilfsdienst dann Arbeit leisten mussten. Das ist im Elsass ein großes Thema, bis zu Entschädigungen dann 2008, die sie bekommen haben. Und da gab es eben eine Ausstellung in Schirmeck 2013 mit dem Titel Malgreel, also gegen ihren Willen zwangsverpflichtet. Und die ist dann übersetzt worden. Da war dann mein Vater beteiligt, deshalb habe ich dann den Kontakt herstellen können und ist dann 2014 in Neckarsulm in der Volkshochschule gezeigt worden. Und das ist natürlich auch ein großer Teil der Exponate. Aber man sieht es hier auch, wenn man auf die Leute zugeht, wenn man mit ihnen spricht. Frau Bonissel spricht fließend Französisch, konnte dann auch mit Schirmeck im Elsass gut Kontakt aufnehmen. Dann haben die das und nachher dann, das war mir vorher auch nicht klar, ohne noch eine Versicherung abzuschließen, soviel ich weiß, also kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich auch toll gewesen.
Zur Selbstabholung einfach zur Verfügung gestellt, das war wirklich großartig, weil es genau diesen Teil der Ausstellung gefüllt hat für uns, den wir eben, also der vom Geld am meisten abhängt, also nämlich die großen Bilder und Plakate, die wir dann komplett zur Verfügung gestellt bekommen haben und uns da auch einfach auswählen konnten, was bei uns hineingepasst hat. Also Malgreel ist tatsächlich auch ein stehender Begriff, also als diese aus dem Elsass und der, was war es, der Moselgegend, glaube ich noch, hier in den Reichsarbeitsdienst verpflichteten, also zwangsverpflichteten Frauen. Das war wirklich, passte für uns dann ausgezeichnet, weil wir eben, diese Ausstellung war eben gemünzt speziell auf diese Frauen, das heißt, wir konnten da nicht den inhaltlichen Teil übernehmen, aber die Bilder, die dann eben dankenswerterweise dann eben sich auch auf Scholz Klink teilweise bezogen haben, konnten wir übernehmen und unsere eigene Ausstellungsidee und unsere eigenen Texte eben einbauen, sodass das eben eine komplett eigene Ausstellung geworden ist, aber eben mit diesen Elementen, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Denn das ist tatsächlich, das muss man wirklich sagen, die große Plakatierung, die großen Bilder, allein die Rechte daran sind fast der größte Kostenpunkt, den wir dann hatten. Und das tatsächlich, das ist natürlich ein studentisches Projekt, was dann eben, ja, da fehlen die Geldmittel, um da wirklich ins Große zu gehen. Und da sind wir wirklich dankbar, dass wir da eben auch diesen großartigen Raum hier im Sud aus, der einfach groß bespielbar ist, dann eben auch tatsächlich nutzen konnten.
Seid ihr ins Elsass nach Schirmeck gefahren und habt die Dinger ins Auto geladen, oder?
Genau, also Coretta ist hingefahren, sie als französisch Sprechende von uns ist da Kombi hin. Also sie hat das dann geschickt gemacht, indem sie vorher dann in Frankreich 3 Tage mit ihrer Familie noch Urlaub gemacht hat und auf dem Rückweg dann in Schirmeck vorbeigefahren ist, alles eingepackt hat, mitgenommen hier. Hier haben wir es dann einmal nochmal gesichtet und ausgewählt, was für uns tatsächlich passend ist und dann verwendet, genau.
Ich glaube, die hat mir gesagt, die ganze Ausstellung mehr oder weniger liegt jetzt bei ihr zu Hause gerade.
Genau, ja. Halbe Schirmeck-Ausstellung komplett.
Ja. Und jetzt irgendwann müsste dann eben wieder dann die Rückreise antreten, also dann wieder abliefern. Ne?
Ja, das wäre vielleicht aber auch eine Gelegenheit für uns dann nochmal, uns die aktuelle Ausstellung dort in Schirmeck anzuschauen. Mhm. Das ist bestimmt auch spannend zu sehen.
Gut, ich meine, in diesem Rahmen, wenn wir jetzt schon auf der Wüstenwelle sind, können wir natürlich auch nochmal in die Runde fragen an die Zuhörer, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Ausstellung nochmal woanders zu zeigen. Ist ja fast schon zu schade, dann hier nur 14 Tage und dann wird es wieder in die Mottenkiste verpackt. Also wenn da jemand bereit wäre, vielleicht auch ne, Volkshochschule Tübingen oder andere Institutionen, die Ausstellung zu übernehmen, Herr Bunk, ne, da hätten Sie nichts dagegen.
Absolut, sonst ist es ja, also es ist ja fertig, es ist auch nicht wahnsinnig kompliziert, es sind ja Plakate und Roll-Ups und eben schön aufrollbare Banner, das ist alles unterbringbar und auch im kleineren Rahmen kann man kürzen, wäre für uns natürlich toll, wenn man das irgendwie, wenn da das Interesse besteht, dass das weiter irgendwo noch weitergeführt wird.
Du hast gesagt, ihr habt euch auf Kernpunkte ihrer Biografie dann konzentriert. Was sind die denn?
Naja, das wichtigste erste Ereignis ist natürlich, dass sie 1930 in die NSDAP eingetreten ist, zusammen mit ihrem ersten Mann, Eugen Klink, der nach kurzer Zeit, also im selben Jahr noch, verstorben ist, also auf einer NSDAP-Kundgebung an einem Herzinfarkt verstorben. Und Scholz Klink hat dann eben diese Rolle ihres Mannes als, er war schon dann aufgestiegen als GAU-Redner, hat sie dann übernommen und ist dann eben aufgefallen, allen anderen als gute Rednerin, gute Rhetorikerin, als begeisterte Anhängerin dieses Nationalsozialismus, des Aufkommenden. Und so ist sie dann von da an mit ihrer steilen Karriere gestartet, die, ja, bis, man würde sagen, bis 1937, da war so der absolute Höhepunkt. Ab dann ging das so, als war sie dauerhaft als Reichsfrauenführerin etabliert, auch als, ja, Propagandafrau herausgestellt. Also nicht nur, dass sie selber wahnsinnig aktiv war, sondern dass sie auch selber dann spätestens mit ihrem dritten Ehemann dann interessanterweise 1940 als das perfekte nationalsozialistische Pärchen auch ins Ausland dann immer verkauft wurde, als ja, so sieht's aus in Deutschland.
Wie wurde sie denn Reichsfrauenführerin? Das hat dann so schnell, also das wurde, sie wurde von Hitler ernannt, ja, wie hat er von ihr mitbekommen?
Ja, diese steile Karriere begann, wie gesagt, ja 1930. Sie war GAU-Rednerin, ist dann aufgestiegen zur Verantwortlichen für den ganzen Raum Baden relativ bald und dann auch noch, also Hessen und Baden, kam dann dazu in 1933 und 1933 eben das große Datum Hitlers Machtergreifung. Alles wurde umgestellt. Und in diesem Zuge dieser Umstellung in Deutschland, eben der wo Scholz Klink relativ bald aufgestiegen zu einer Leiterin für fast alle Frauenfragen im Deutschen Reich, hatte da auch viele prominente Unterstützer und ist dann so schon 1934 eben Hitler aufgefallen und seinen Beratern eben und wurde dann im selben Jahr dann noch ernannt zur Reichsfrauenführerin, hat dann tatsächlich auf dem Nürnberger Parteitag schon direkt vor Hitler eine Rede halten können und hat damit ihren Status als die höchste Frau mit einem politischen Amt im Deutschen Reich sich festigen oder etablieren können.
Was hat da alles noch dazu gehört? Für alle Frauenfragen zuständig, ist ja auch so ein bisschen diffus.
Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich eine relativ komplizierte Frage. Also sie war die Vorsitzende der NS-Frauenschaft, des gesamten Frauenarbeitsdienstes, des Deutschen Roten Kreuzes zum Beispiel und eben auch noch einzelner Teilbereiche, in der sie Vorsteher in Zonen in Deutschland war. Und das war dann aber schlussendlich nicht genug. Man hatte zunächst einen Mann als den höchsten Verantwortlichen für die Frauenpolitik etablieren wollen. Das hat aber nicht funktioniert, weil er nicht angenommen worden ist. Und dann hat man sich eben gedacht, na gut, dann brauchen wir eben doch eine Frau in dieser Position für andere Frauen. Und so hat sie dann eben diesen Titel Reichsfrauenführerin bekommen, der war kein offiziell in die Rangordnung der Nationalsozialisten eingegliederter Titel, sondern so eine Art Spezialposten für sie. Und so kam es auch, dass sie eigentlich immer noch, also sie war natürlich immer noch einem Mann unterstellt, das war irgendwie ja, die Logik dieses Systems, aber sie hat eben die Entscheidungen fast alle zur Frauenpolitik kamen von ihr, sie hat da selbst sehr stark mitgewirkt und hat eben die durch ihre Unterstützer auch in den höheren Rängen dann eben immer durchgesetzt und sich selbst auch durchgesetzt. Also sie hatte zum Beispiel Konstantin Hirl, den Reichsarbeitsleiter, über sich, der war ja der Zuständige für die gesamten Reichsarbeitsdienste, aber sie direkt darunter eben für die Abteilung alle Frauen im Deutschen Reich dann.
Und da konnte sie auch schon Akzente setzen, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite eben propagandistisch, also sie hat sich wirklich sehr scharf und stark dafür eingesetzt, die ja, nationalsozialistische Ideologie und Denkweise durchzusetzen und stark eben auch propagandistisch zu verbreiten. Und dazu gehörte eben, dass es auch ihrer Verantwortung oblag, die ganzen Frauenrechte wieder zurückzukehren. Also Weimarer Republik war ja auch eigentlich das Jahrzehnt des Aufbegehrens der Frauen. Die bürgerliche Frauenbewegung hat wahnsinnige Erfolge gehabt. Frauen haben gearbeitet, sie waren selbstständig, sie haben Wahlrecht bekommen nach dem Ersten Weltkrieg. Und all diese Rechte, die sie jetzt hatten, und auch zu studieren, in höhere Posten zu bekommen, höhere Staatsämter zu bekleiden, das hat Scholz-Klink eben alles wieder abgesetzt wieder, also die Gesetzlage dahingehend geändert, dass Frauen eben nicht mehr studieren dürfen, dass sie nicht mehr wählen dürfen, schon ab 33 dann, also kurz nach der Machtergreifung, wurde das alles wieder radikal abgesägt, was da an Fortschritt geschafft worden ist von der Frauenbewegung, gegen die sie dann auch sehr lautstark immer gehetzt hat. Also tatsächlich muss man sagen, also sie hat sich sehr stark auf die Frauenbewegung eingeschossen, also diese so eine Art Mannsweib-Klischee versucht da durchzusetzen. Das hat dann auch recht gut funktioniert, bis dann eben vor Kriegseintritt ab 37 die Rüstungsindustrie mehr Arbeitskräfte benötigt hat und dann plötzlich war der Tonfall ein ganz anderer, dann durften Frauen auch wieder arbeiten, erstmal nur in niederen Bereichen, aber dann wurde das Ganze wieder so umgedreht, sie ist plötzlich auf die Frauenbewegung zugegangen und hat gesagt, naja, so schlimm ist es ja doch nicht und Frauen sind doch irgendwie das Rückgrat der deutschen Gesellschaft, jetzt können sie ja auch wieder im Produktionsbetrieb mitarbeiten.
Der Sache untergeordnet sozusagen. Wie hat sich das vereinbart mit ihren, dass sie selber einen Posten hatte und arbeitet, na, ihr dieses Verständnis von Frauen sollen nur dienen, nicht arbeiten?
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Paradox in ihrem Leben gewesen, dass sie eigentlich da nie, also das nie aufgelöst worden ist, würde man dann sagen. Also ja, sie hatte den höchsten Posten, hatte gleichzeitig insgesamt am Ende 5 eigene und 6 Stiefkinder, also war so eine Vorbildmutter, war aber eigentlich ihr ganzes, also ihre politische Karriere in Berlin und ihre Kinder hier in Württemberg, also das ging auch nicht wirklich zusammen. Gleichzeitig hat sie in ihren öffentlichen Reden immer eben diese Position gehabt, Frauen sollten keinerlei Amt bekleiden, kein politisches, sich möglichst nur in den unteren Stufen bewegen, wenn überhaupt, und an vorderster Stelle die Mutterschaft, das hat sie immer wieder betont. Also so, ja, heutzutage kräuselt es einem da den Rücken, wenn man sowas hört. Ja, sie selbst hat aber interessanterweise immer wieder sich für Frauen eingesetzt, die in Positionen kommen sollten oder denen diese Position verweigert worden ist, da hat sie ein gutes Wort eingelegt und hat gesagt, ja, also hin und wieder muss man dann aber den Beruf oder die Arbeitsstelle trennen vom Geschlecht. Wenn die Frau so mindestens so gut ist wie der Mann auch, dann sollte das nicht immer dieses Grundprinzip, was sie eigentlich sonst immer verteidigt hat, eben nicht gelten. Also sehr paradox, hat sie eigentlich nie richtig auflösen können, also auch politisch dann.
Als du von den Errungenschaften der Frauenbewegung in den 30ern gesprochen hast, habe ich daran gedacht, dass sie auch einen Doppelnamen trägt. War das schon eine Selbstverständlichkeit zu der Zeit oder war das auch ein Herausstellungsmerkmal?
Ja, das war vielleicht auch wieder für sie jetzt im Speziellen sehr eindrucksvoll besonders, denn er hat 3 Ehen hinter sich, der erste im Ehemann, das ist ja noch regulär, der ist verstorben 1930, der zweite Ehemann, eine wohl etwas schwächere Figur, ist Kinder, also die Ehe mit dem zweiten Ehemann ist kinderlos geblieben und so hat sie sich dann von ihm getrennt. Schon mal allein das ist ja schon relativ emanzipatorisch. Und ja, hat dann eben den Doppelnamen ihres ersten Mannes und ihres zweiten Mannes behalten und den Namen des dritten Mannes eben nicht angenommen. Obwohl interessanterweise dieser dritte Ehemann, August Heißmeier, ein SS-Obersturmbannführer und so in dem Dreh, eigentlich ja, war es eine Heirat, die auch, ja, würde man sagen, politisch bedingt war, denn die beiden haben dann eben mit diesen 11 Kindern, also er hat 6 Kinder, also 5 Kinder in die Ehe mitgebracht, eins hatten sie dann noch gemeinsam. Das war, ja, das war so das Musterpaar. So, sie hatte diesen Zopf, diesen, ja, wie man sich so vorstellt, um den Kopf, so einen Kronenzopf um den Kopf gewickelt. Also eigentlich auf jedem Bild ist sie so zu sehen. Eher als SS-Offizier. Sehr viele Kinder, politisch aktiv, sind ins Ausland gereist und haben quasi nach außen hin das vertreten, den Nationalsozialismus im Ausland, auch dahingehend, dass die Frauen ja doch nicht alle entrechtet sind in Deutschland, das ist interessanterweise auch dieser Faktor dann wieder. Und ja, im Grunde genommen war sie selbst, ja, also eine sehr emanzipierte Frau in dieser Richtung. Also sie hat eben eigentlich entgegen ihrer Prinzipien und ihrer Ideale, die sie versucht hat zu verbreiten, gelebt. Also völlig anders gelebt, als sie das versucht hat, der Bevölkerung nahezubringen.
Echt paradox. Wo lagen denn ihre rhetorischen Fähigkeiten? Kann man die auf irgendwelche Merkmale auch oder daran festmachen?
Ja, es war so, dass sie sehr gut bestimmte Stimmungen einbinden konnte, die wie ihrer Meinung nach aktuell in der Bevölkerung eben vorherrschten. So hat sie 1935, 1936 bemerkt, dass die Religiosität nicht zu überwinden ist. Also die Kirchen wurden ja sehr stark attackiert und zurückgedrängt, die kirchlichen Vereine aufgelöst zugunsten eben nationalsozialistischer Organisationen, eben auch die ganzen Frauenvereine, die alle eben unter ihrer Führung vereint worden sind in der nationalsozialistischen Frauenschaft. Und da hat sie aber irgendwann bemerkt, dass sie gegen den Glauben gerade der dörflichen, bäuerlichen Bevölkerung nicht ankommt, also der Frauen in diesem Milieu nicht ankommt. Und so hat sie dann ihre Reden sehr geschickt angepasst und so einen religiösen Duktus in ihre Sprache mit hineingebracht, dass das Ganze, also dieser ganze Nationalsozialismus doch eigentlich ein gottgegebenes Ding ist, was auf so pseudo-religiösen Idealen fußt. Und das war tatsächlich eine Stärke von ihr, dass sie das immer, also das, was ihr quasi als Schwäche offenbart wurde, dass sie das dann immer schön eingebaut hat in ihre Reden und damit dann eben relativ erfolgreich die Frauen beeinflusst hat im Dritten Reich.
Was hat sie denn hier in Tübingen gemacht? Sie war dann, hat in Bebenhausen gelebt, aber in Berlin gearbeitet. Inwiefern war sie hier in Tübingen aktiv?
Also während des Nationalsozialismus war sie in Tübingen eigentlich gar nicht, also da war sie auch nicht präsent. Sie ist dann tatsächlich erst 1945, direkt nach Ende des Krieges, aus Berlin geflohen nach Bebenhausen. Also sie wollte sich eben, also die größte Angst der Bevölkerung und auch eben Scholz-Klings war, in die Hände der Russen zu fallen. Also ist sie dann direkt aus Berlin geflohen unter falschem Namen nach Bebenhausen. Und da ist dort mit Hilfe der damaligen Fürstin zu Wied, Pauline von Württemberg und der Baronin Falkenstein, hat sie unter diesem falschen Namen, ich glaube Maria Stuckenbrock hat sie sich genannt, ist auch könnte aus einem Nazi-Film heutzutage kommen, so ein Agentenname Stuckenbrock, hat sie sich hier versteckt. Er hat eben Geldmittel und einen falschen Personalausweis bekommen und hat sich dann drei Jahre in Bebenhausen untergetaucht, um dann schließlich aber dann enttarnt zu werden und eben vor Gericht gestellt zu werden. Hier in Tübingen ist dann mit einem relativ glimpflichen Strafmaß davongekommen und lebte dann im Anschluss eben mit Unterstützung eben weiterhin dieser Fürstin zu Wied in unbehelligt eigentlich in Bebenhausen bis 1999, bis zu ihrem Tod.
Und da gab es keine Auseinandersetzung vor Ort nochmal über das Gerichtsurteil hinaus. Da hat sich niemand drum geschert sozusagen auch.
Das war recht umstritten. Also sie wurde auch nur verurteilt für diese ja, für dieses Innehaben einer falschen Identität. Dafür hat sie 18 Monate Lagerhaft bekommen, hier in Tübinger Amtsgericht, nee, Tübinger Gerichtshof hier, ich weiß nicht genau, welcher es war, der sie eben verurteilt hat. Sie ist dann tatsächlich noch einmal angeklagt worden bezüglich ihrer Verantwortung im Nationalsozialismus und wurde auch als Hauptverantwortliche betitelt, hat aber dieselbe Anzahl an dasselbe Strafmaß bekommen, also wieder 18 Monate Gefängnis oder Lagerhaft. Und das wurde dann aber schon als abgesessen angesehen und das wurde erlassen. Das war 48 dann oder Anfang 49 und auch dagegen gab es dann nochmal, also da gab es dann scharfe Proteste. Also man kannte sie ja, sie war ja eine sehr bekannte Persönlichkeit gewesen und das Strafmaß war vielen zu gering. Es gab Proteste, es gab eine Revision tatsächlich des Verfahrens und sie wurde dann noch einmal zu einem etwas höheren Strafmaß, fast 3 Jahre, verurteilt. Aber nach einem Monat hatte ihr Gnadengesuch dann Erfolg und sie hatte unter Bedingungen von, ja, Hausarrest würde man sagen, in Bebenhausen, also sie musste sich, also Meldepflicht in Bebenhausen, durfte den Ort nicht verlassen, hat dort dann eben leben können und interessanterweise die Ausrede, die sie hatte oder warum das diesem Gnadegesuch stattgegeben worden ist, war, dass doch jemand für ihre Kinder sorgen müsste. Also da hat sie sich dann wieder auf ihr Muttertum berufen, wie man gesehen hat, relativ erfolgreich und danach wurde es tatsächlich sehr still um sie, also das wurde dann nicht nochmal angefochten. Sie hat dann eben nur einige Jahre später, 78, eine Biografie herausgebracht, in der sehr offensichtlich wurde, dass ihre Einstellung zum Nationalsozialismus kein bisschen besser geworden ist. Sie grüßt in diesem Buch nett an die alten Kameradinnen, die in stolzer Eintracht auf dieses Dritte Reich zurückblicken. So, also keine Einsicht bis zum Lebensende.
Und das hatte aber keine rechtlichen Konsequenzen mehr.
Nein, das hatte keine rechtlichen Konsequenzen mehr. Sie hat da jetzt es wurde keine Anklage wegen Volksverhetzung oder sowas erhoben. Ist ja hier im Tübinger Grabert Verlag, also der auch relativ eindeutige Einstellung hat, veröffentlicht. Gibt es auch heute noch. Wir haben tatsächlich ein Exemplar aus dem Stuttgarter Landesarchiv bekommen und ausgestellt. Sehr interessant, da reinzulesen. Also für sie war bis zum Ende auch klar, dass also so Figuren wie Hitler und Goebbels völlig unantastbar waren. Also keine Frage, die haben nichts falsch gemacht. So.
Sie muss, wenn ich mich da einschalten darf, sie muss ja wohl auch Unterstützer gehabt haben, die sie finanziert haben, oder nach dem Krieg? Oder haben sie da was rausgefunden?
Ja, eben genau diese Pauline von Württemberg, die muss sie auch finanziell und auch zunächst mit einem Wohnsitz versorgt haben. Also die gehörte ja zum württembergischen Adel. Und die haben in Bebenhausen eben Sitzungen gehabt und da konnte sie leben und später, also sie hatte dann noch mit dieser Verurteilung, mit der zweiten, ein Berufsverbot bekommen. Sie haben sich dann später, wie ich dann bei der Eröffnung der Ausstellung von einem Bebenhausener erfahren hat, der sich da sehr, sehr interessiert gezeigt hat, eben mit Coca-Cola-Lizenzen dann gehandelt. Also sie hatten einen Coca-Cola-Vertrieb hier in Bebenhausen dann. Also auch interessante Entwicklung.
Das klingt bizarr.
Gertrud Scholz-Klink, die vergessene Reichsfrauenführerin. Die Ausstellung ist im Sudhaus in der Peripherie noch bis zum 21. Januar, jeweils Dienstag bis Sonntag, 17 bis 20 Uhr zu sehen. Diese Ausstellung ist das Ergebnis eines Modellprojekts aus dem Master für Literatur- und Kulturtheorie. Und das gibt es auch noch gar nicht so lang.
Ja, den Studiengang gibt es seit 2006, 2007 ist er ins Leben gerufen worden. Das ist eine Idee von Georg Braungart, hier Professor in Tübingen am Deutschen Seminar. Die Idee damals war, dass im Zuge des Bologna-Prozesses Bachelor-Master kein eigentlicher eine Verengung vorgesehen ist im Master. Man studiert nur noch einfach. Macht also meinetwegen den Master in Romanistik, den Master in Germanistik oder den Master in Philosophie. Während früher Lehramt, Magister, konnte man eben mehrere Fächer bis zum Ende studieren. Und diese Verengung sollte nicht stattfinden. Das ist die Idee und an der halten wir bis heute fest. Wir wachsen eigentlich als interdisziplinärer, transdisziplinärer Studiengang, an dem sich wirklich, muss sagen, fast alle Fächer der philosophischen Fakultät der Universität beteiligen, auch von denen getragen wird. Das ist auch das, was viele Studierende, viele Bewerber anzieht. Wenn wir dann mal immer so fragen, was zieht euch nach Tübingen, warum kommt ihr zu uns gerade, eben die Möglichkeit, dann beide BA-Fächer fortzuführen zu können oder sogar dann noch in andere Fächer auch hineinzuschnuppern. Ja, das ist der Studiengang, die Idee des Studiengangs Literaturkulturtheorie. Diese Interdisziplinarität bis in Master hinein, zwischen den geisteswissenschaftlichen Fächern, dass man da sich sozusagen ein eigenes Profil schaffen kann. Und wie man hier so sieht an diesem Projekt, nicht? Herr Prunk kann wirklich 20 Minuten aus dem Stegreif aus der Biografie von Gertrud Scholz-Klink erzählen, nicht als Historiker, aber das ist sozusagen eben möglich in diesem Studiengang und es hat, hat sozusagen jetzt Kompetenzen erworben bis in die Organisation einer Ausstellung. Darum geht es uns sozusagen, über einzelne Fächer hinaus Kompetenzen zu vermitteln in unserem Studiengang, sozusagen über den Geisteswissenschaften auch so ein Reflexionsvermögen stiften, Orientierungswissen, das dann hilft, auch später in den Beruf einen Einstieg zu finden. Ja.
Wie schwierig ist es, diese interdisziplinäre Komponente durchzuhalten, weil die Fakultäten ja doch oft noch auch ihr eigenes Süppchen kochen oder die Fächer und zusätzliche Belastung vielleicht dann auch ist für manche Professoren. Wie funktioniert das in der Praxis?
Also es funktioniert sehr gut, wobei man sagen muss, die verschiedenen Seminare, Institute, also dann auch die Lehrenden, wir haben über 100 Lehrende, die sich beteiligen am Lehrprogramm, das wir jedes Semester neu zusammenstellen, die machen ja erstmal ihre Veranstaltung. Also Herr Till zum Beispiel hat ein Rhetorikseminar gegeben aus rhetorischer Perspektive. Diese Verknüpfung, die leisten dann vor allem auch die Studierenden, die dann eben ihren Stundenplan, ihr Curriculum entsprechend gestalten. Also, oder dann eben meinetwegen in die Rhetorik hineingehen, aber dann hat man eben, wie meinetwegen Frau Scheich, die mitbeteiligt ist, oder Frau Dietz, die haben noch Geschichte studiert, die verknüpfen das dann sozusagen mit ihrem Vorwissen aus dem BA-Studium und machen dann so ein Projekt daraus. Das heißt, die Interdisziplinarität ist nicht zwingend in den einzelnen Veranstaltungen, sondern das ist dann etwas, was die Studierenden mit in der eigenen Gestaltung des Stundenplans realisieren und in der Ausrichtung ihres Studiums. Oder Herr Prunk?
Ja, das, was mich auch generell gereizt hat, eben an diesem Studium, die Möglichkeit zu haben, sich auszusuchen, in welchen Bereichen von der Breite der Kultur, die einem ja geboten wird an einer Universität, eben auszuwählen und sich dann auch das, was einen am meisten interessiert, dann zusammenzustellen, ohne dass man da jetzt gezwungen ist, jetzt nur in einem kleinen, doch sehr spezialisierten Bereich zu bleiben. Also man kann sich natürlich auch so eine spezielle Spezialisierung erarbeiten. Aber genau das hat mich eben wahnsinnig gereizt an diesem Studiengang, dass ich halt sagen konnte, ja, dieses Semester habe ich jetzt viel Kultur gehabt, das würde ich gerne weitermachen. Vielleicht mal in eine Museumsvorlesung gehen zur Museumskultur, weil es gerade passt. Oder eben mich doch nochmal ein bisschen mehr mit Geschichte oder Rhetorik zu beschäftigen.
Also man hat viele Wahlmöglichkeiten, wenn man Bachelor ist verschult und dann bei dem Master, da kann man dann wirklich ja, sich so zusammenstellen, wie man es auch gern hat.
Man kann sich da wirklich auch so ein bisschen austoben. Es ist sehr der Studien, also das Curriculum basiert oder baut sehr auf der Eigeninitiative der Studierenden oder setzt voraus, dass auch natürlich eine gewisse Kompetenz und auch Orientierung, weil man kann sich natürlich auch umgekehrt, das wäre das Negativbeispiel, man könnte sich auch verlieren in der Beliebigkeit. Das heißt, deshalb ist der Studiengang auch relativ beratungsintensiv, weil zuweilen kommen halt auch Studierende und wissen nicht so recht, in welche Richtung soll ich gehen. Und dann muss man halt überlegen, wo sind Schwerpunkte womöglich schon aus dem BA-Studium, wo lohnt es sich tatsächlich einen Schwerpunkt zu bilden. Also wenn jemand meinetwegen jetzt im BA Literaturwissenschaften gemacht hat, wie sie, Herr Prunk hat jetzt IL studiert und was haben Sie noch als zweites Fach?
Germanistik.
Dann bietet es sich sicherlich an, sozusagen dieses als Standbein, sage ich jetzt mal, weiter zu kultivieren. Aber dann, wenn man es als Spielbein, ein Spielbein, ein zweites Spielbein zu entwickeln, sodass man sich nicht verliert, aber gleichwohl eben auch sozusagen den Horizont weitert. Und das ist so die Idee und das, was wir bieten wollen. Und wenn man so ein bisschen Eigenwerbung machen darf, auch in diesem Falle, also es kommt sehr gut an, das Angebot. Also wir wachsen stetig. Wir sind einer der erfolgreichsten Masterstudiengänge an der Philosophischen Fakultät. Mittlerweile, also aktuell eingeschrieben, 113 Studierende. Und weil einfach diese Idee, die überzeugt. Ja.
In welche Richtung kann das dann bei dir persönlich, beruflich weitergehen? Hilft einem das dann auch dabei?
Na gut, das ist jetzt noch sehr offen, würde ich sagen. Also momentan weiß ich das noch nicht, aber es ist, also ich bin momentan noch in alle Richtungen offen, aber gerade dieser Kulturzweig scheint sich gerade bei mir so ein bisschen einzuengen, weil ich auch zufällig davor im Hölderlin-Turm im Museum gearbeitet habe, gerade als Aushilfe im Stadtmuseum ein bisschen und so in diese Strukturen reinzuschauen. Und ich glaube, momentan wäre das jetzt die Ausrichtung, wo ich sage, das interessiert mich so, Kultur im Allgemeinen, die verschiedenen Formen davon und insbesondere eben so Ausstellungen, Museum, wie funktioniert das und das der Text, der dahinter steht, das, was mich auch interessiert als Germanist, auf eine andere Weise Informationen weiterzugeben als jetzt nur über die Literatur.
Welche weiteren Berufsfelder haben Sie jetzt schon erlebt, jetzt, wo die Leute dann gelandet sind?
Ja, wir wollten, muss man sagen, wir wollten eigentlich so ein Alumni-Netzwerk aufbauen. Das stockt momentan ein bisschen, weil wir einfach nicht die finanziellen Mittel haben. Das ist sozusagen das nächste Projekt. Konkret sagen, wo die Leute jetzt beruflich gelandet sind, zum Beispiel in Kulturinstituten, also zum Goethe-Institut. Das weiß ich jetzt. Eine Studentin ist dort gelandet. Warum? Weil jetzt gerade schon wieder ein neues Projekt in Kooperation mit diesem Goethe-Institut dann in Schwäbisch Hall im Entstehen ist. Das heißt, man sieht dann, da wo die Leute landen, das sind dann auch wieder potenzielle Kooperationspartner für zukünftige Projekte. Und das ist das Nächste, was auf unserer Agenda eben steht, so ein Alumni-Netzwerk aufzubauen, damit auch das dann, weil man weiß ja, diese Kontakte erleichtern dann den Berufseinstieg. Aber ich hoffe eben, dass wir da auch nochmal von der Universität ein bisschen mehr auch finanzielle Unterstützung bekommen, weil es klar, das ist arbeitsintensiv, man muss dann entsprechend, bis man so ein Netzwerk aufgebaut hat.
Und alles neben den sowieso schon reichhaltigen Aufgaben als Studierender oder auch als wissenschaftlicher Angestellter an der Uni. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir werden das auch hier weiter verfolgen. Und ne, die Projekte sind hier immer willkommen, auch sich vorzustellen. Danke, dass ihr da wart. Viel Erfolg weiterhin.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, ebenfalls. Danke.